Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sebastian Krebitz und du hörst Whisky oder Wasser, dem Podcast des Jane Goodall Institute Austria. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Harald Schwammer. Er ist Zoologe, Forscher, ehemaliger zoologischer Direktor im Tiergarten Schönbrunn und langjähriger Wegbegleiter von Dr. Jane Goodall. Er hat über Jahrzehnte nicht nur Tiere betreut, sondern auch weltweit Artenschutzprojekte mitgestaltet, Expeditionen begleitet und Zuchtprogramme koordiniert. Harald erzählt heute, wie Artenschutz in der Praxis aussieht, von Begegnungen, die ihn geprägt haben, von gefährlichen Momenten in der Wildnis und was es heißt, zwischen Forschung, Ethik und Emotion seinen Weg zu finden. Doch bevor wir gleich in die heutige Folge starten, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Aufnahme dieses Gesprächs fand vor dem 1. Oktober 2025 statt und somit noch vor dem Tod von Dr. Jane Goodall. Aber jetzt lehn dich zurück, schenk dir ein Glas Whisky oder Wasser ein und setz dich zu uns an den Tisch. Willkommen, lieber Harry, wie ich dich ja nennen darf. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
Bestens, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Du kommst ja aus Niederösterreich eigentlich, oder? Wohnst du noch in St. Valentin, Landschach?
Jawohl, also ich komme vom Land. Ich bin dort 1 Kilometer entfernt, wo ich jetzt wohne, mit meiner Frau aufgewachsen. Bin jetzt aus Niederösterreich und wir wohnen auch dort.
Ah, sehr schön. Gibt es die Lamas noch? Ich habe gelesen, ihr habt Lamas gehabt oder nicht mehr?
Die gibt es leider nicht mehr. Die sind in Methusalem-Alter dann über die Regenbogenbrücke gegangen. Aber wir hatten 7 Stück. Und sehr erlebnisreiche Jahrzehnte mit denen, mit Bergwanderungen am Schneeberg und so.
Das glaube ich. Aber eben, es war ein sehr alter Zeitungsartikel, deswegen dachte ich mir, möglicherweise gibt es die nicht mehr.
Genau so ist es.
Irgendwer spuckt ja und irgendwer nicht. Die Lamas oder die Alpakas? Wer von beiden ist das nochmal?
Ja, im Prinzip spucken beide, wenn sie zwischen den Tieren kommunizieren. Unsere haben nie gespuckt, weil wenn die entspannt sind und in der Gruppe mal gut zusammenpassen und auch immer gut behandelt werden, dann spucken sie nicht auf Personen. Untereinander ist wie eine Zurechtweisung, das ist eine Sprache ganz einfach, aber eigentlich waren unsere da hier in die Richtung ganz brav.
Ja. Ah ja, okay, ja. Gut zu wissen. Ja. Ich dachte, die machen das allgemein. Ja, und ich freue mich, ja, wir sind ja heute hier im schönen Anantara Palais Hansen Hotel in Wien. Das ist ein Haus, das schon seit über 150 Jahren Geschichten schreibt. Ja, und heute, würde ich sagen, schreiben wir unsere kleine Geschichte. Da freue ich mich drauf. Und ich frage immer am Anfang unseres Podcasts, auch unserem Titel geschuldet, was wäre es für dich heute, Whisky oder Wasser?
Naja, das ist eine gute Frage. Wenn es jetzt zum Beispiel die Jane hier wäre, wäre es ein Single Malt Whisky, natürlich.
Gute Antwort, ja.
Und ich bevorzuge eher, muss ich dazu ehrlich sagen, einen Rum, so einen Rum aus der Karibik. Ich trinke allerdings sehr wenig Alkohol und ich glaube, für die Qualität unseres Gespräches sollte es doch am besten Wasser bleiben.
Perfekt, ja, ich bleibe heute auch mal beim Wasser. Sehr interessant, ja, Rum habe ich schon lange nicht mehr getrunken, wird mir im Kopf bleiben. Dann lass uns gleich zu Beginn mal ein bisschen zu deinen Anfängen gehen. Gab es eigentlich in deiner Kindheit schon einen besonderen Moment, der dich geprägt hat? Vielleicht sogar schon in Richtung deines späteren Berufs dann?
Ja, durchaus. Eigentlich meine ganze Kindheit und Jugendzeit war ja hingerichtet zur Natur. Was bedeutet, meine Eltern und meine Großeltern haben mich der Natur näher gebracht. Sprich, Großeltern haben einen Garten gehegt und gepflegt. Mein Vater war Hundeführer bei der Gendarmerie. Also ich bin zeitlebens von Hunden umgeben und aber dann die offene humanistische Erziehung meiner Eltern, offen sein für alles und mich auch immer wieder in die Natur gebracht haben und mit vielen Tieren zusammengebracht haben. Und im Endeffekt war es so, dass ich schon in der 2. Volksschulklasse, wie man die damals nannte, schon eigentlich unbedingt Naturgeschichte studieren wollte, so hieß damals die Biologie. Und ja, das ist eigentlich das ganze Leben so geblieben.
Ah, wow, also ja wirklich schon ein kleiner Biologe von Anfang an.
Richtig.
Und du hast ja dann auch das Biologiestudium angetreten und da habe ich ja auch gelesen, dass du trotz knappen Budgets auch da schon ein erstes eigenes Artenschutzprojekt umgesetzt hast. Gemeinsam mit deiner Frau, glaube ich, sogar schon.
Ja, genau. Man braucht da zu allen den Dingen eigentlich für mein ganzes Leben eine Partnerin, die dazu mitspielt und die gleiche Sendelinie hat. Und das ist mit meiner Frau Gabi natürlich perfekt gegangen.
Das ist schön. Was habt ihr da gemacht bei dem Artenschutzprojekt?
Ja, wir hatten als Studenten, wir haben auch, mussten arbeiten, um das Studium zu finanzieren und hatten natürlich noch nicht viel Geld und sind von einem Kollegen bei einer zoologischen Führung ins Mediterrane, auf die Insel Krk, von dem Mediterranen begeistert worden und haben dort erst einmal Kolonien von Mittelmeermöwen und Gänsegeiern gesehen. Und da sind wir in die Richtung entflammt und haben dann im Folgejahr mit zwei Krediten, der eine hat einen Kredit über ein Boot übernommen, der andere den Außenbordmotor, haben wir diese beiden Geräte angeschafft, um diese exponierten Inseln rund um Krk auch aufsuchen zu können regelmäßig. Und so hat es begonnen, dann diese Populationen zu überwachen und sind auch einige Publikationen wissenschaftliche schon entstanden in der Studentenzeit. Und dort das Ganze begonnen, sich zu engagieren in Richtung Schutz der Tiere, Artenschutz, aber auch um die Region zu schützen, denn Artenschutz allein funktioniert eben nicht.
Glaubst du, dass das eigentlich schon so eine Art Schlüsselmoment war für dieses Engagement Richtung Artenschutz für dich und deine Frau?
Ja, durchaus. Nämlich aus dem Grund her, dass es einmal freie Wildbahn ist, das ist der Punkt 1. Und ja, in dem Alter, das hat sich allerdings bis heute nicht geändert, abenteuerlich war, auch bei Wetterprognosen oder so aufzupassen, diese Insel überhaupt zu erreichen und Stürme oder etc. zu vermeiden. Das war sicher Abenteuer pur manchmal. Und zum anderen aber auch der Kontakt zur Bevölkerung, zu den jetzt Bauern, zu den Schafhirten etc., denn alle die Leute haben ja auf Einflüsse auf diese kleinen Inseln und auf ihre, über die gesamte Region. Und das war der Spaß, also im Freiland mit Tieren zu arbeiten. Wir haben sie auch vermessen, gewogen, Population analysiert etc. Und aber auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, zu sprechen, zu diskutieren und versuchen, eben in Richtung von einem Artenschutz schon hinzukommen, was allerdings sehr schwierig natürlich auch war am Anfang.
Mhm. Aber da schon praktisch dieses ganze Paket mitbekommen, mit den Menschen zu reden und was es alles braucht für diesen Artenschutz.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann nicht Artenschutz im Kammerl erfinden und entwickeln, sondern man muss draußen sein. Und man muss die Bedürfnisse der Bevölkerung auch kennen. Es nutzt gar nichts, wenn man sich wünscht, ja, wir wollen diese Tierart erhalten, wenn für den Bewohner dort nur negativer Input dadurch entsteht.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja Jane Goodall oft sagt und auch vorantreibt, dass man in den Dialog gehen muss mit allen Parteien sozusagen.
Genau, deswegen war sie auch sehr erfolgreich, eben, egal welche Projekte es sind, ob das Wiederaufforstungsprojekte von ihr waren oder die Hühnerprojekte oder was immer. Es war immer verbunden, der Bevölkerung zu helfen und damit der ökologischen Region, aber auch den Tieren, den Tierarten dort zu helfen damit.
Und du hast es ja jetzt schon ein bisschen gesagt, dieses Rausgehen und nicht nur aus dem Buch und aus dem Labor sozusagen lernen. Was glaubst du, lehrt einem die Natur, was man in keinem Hörsaal oder Buch finden kann?
Das Prinzipielle, wenn man viel draußen ist, ist eigentlich auch, dass die Natur ziemlich brutal eigentlich agiert, wenn es um Konkurrenzkampf geht, wenn es um Aufzucht von Jungtieren auch zum Beispiel geht. Und das ist aber der Gang der Natur, das Natürliche, auch wenn man Beute gefangen wird von Beutegreifern und getötet und gefressen wird. Diese Ökologie ermöglicht es so, dass durch das Ausgewogensein wie in einer Waage eben ein Maximum an Arten überleben können. Das Problem ist jetzt nur, wenn wir in dieses Mobile, wie ich immer so gern sage, Mobile, jede Pflanze, jede Tier ist ein Element eines Mobiles, dann der Mensch massiv eingreift, dann wird es problematisch.
Apropos Realität und draußen sein, du warst ja jetzt nicht nur auf der Insel Krk, sondern hast auch viele Jahre in Afrika verbracht und hautnah, sage ich jetzt einmal, miterlebt, wie Natur und Artenschutz oft unter schwierigen Bedingungen funktionieren. Was hast du aus dieser Zeit über Geduld und die kulturelle Zusammenarbeit und vielleicht auch über dich selbst gelernt?
Afrika unterscheidet sich von allen anderen Kontinenten eigentlich sehr. Ich hatte ja in Kenia Elefantenprojekte unterstützt von Ian Douglas Hamilton. Das sind die Amos, das sind zwei Nationalparks mit Überflügen, um die Population zählen zu können zum Beispiel. Parallel zu den Elefantenprojekten sind auch andere Dinge immer wieder durchgeführt worden. Wir haben unterstützt zum Beispiel ein Gorilla-Projekt in Ruanda, wo Brunnen gebaut wurden.
Ah.
Und diese Brunnen, also Zisternengroße, außerhalb des Schutzgebietes der Gorillas. um die Leute abzuhalten, in das Gorillagebiet hineinzuwandern, sondern das Wasser direkt draußen zu bekommen. Das ist ein Trick, den man halt auch angewendet hat, hat aber teilweise funktioniert auch. Und bei diesen Wasserholen haben sie dann auch keine Gewehre mitgenommen, um nicht noch Bushmeat, wie es so hässlich heißt, eben wilde Tiere als Nahrungsgrundlage abzuschießen. Also mit solchen Tricks kann man natürlich auch Artenschutz betreiben.
Ja, und auch wichtig, aber da muss man auch ein bisschen halt den Blick für das Gesamtbild haben, sage ich einmal.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, auf die Leute hinzugehen. Ich habe jetzt mit meiner Frau, nächstes Jahr wird es genau 20 Jahre, Projekte in Sri Lanka laufen für Elefanten. Einerseits für Elefantenschutz, andererseits für, also für Wildelefanten, andererseits von meiner Frau Schulprojekte, sehr große. Und wir haben uns 20 Jahre dort gehalten. Es gibt viele andere größere Organisationen wie der Wiener Zoo, also aus Kanada, aus den USA, England auch. Die waren nach 3, 4, 5, 6 Jahren wieder weg. Wir durften bleiben. Wir haben das umgekehrt begonnen aufzugabeln, solche Projekte. Wir sind hingegangen zur Bevölkerung. Dort mit Dolmetsch ist noch schwieriger.
Ja.
Und haben hinterfragt, was braucht ihr? Was braucht ihr, damit der Elefant jetzt nicht ins Reisfeld reintrampelt? Oder was wollt ihr? Oder wovon lebt ihr? Und so. Und in diesem Dialog schon wieder, war es möglich, dann erstens mal das Vertrauen zu kriegen, weil man gesagt hat, ja, die sind ja auch an uns interessiert, nicht nur an Fotos von Elefanten. Und aus dieser Zusammenarbeit hat sich dieses System eben von einer Ortschaft zur anderen weiter transportiert. Und für uns war es aber dann wirklich ein gewaltiger Fortschritt im Elefantenschutz.
Das glaube ich. Ich war ja selber in Sri Lanka heuer zum ersten Mal.
Super.
Und ich war wirklich begeistert auch von der Natur. Die ist so vielseitig und facettenreich. Und habe auch meine ersten Elefanten eben gesehen. Habe auch geschaut, dass das eben ein nachhaltiger sozusagen oder ja, tierschützender Anbieter ist.
Ja,
und
ja,
das ist sehr wichtig, dass man sich da auch wirklich informiert, weil leider gibt es immer noch andere dort, die das nicht betreiben. Aber ich finde, dass, wie ich gelesen habe, dass ihr das gemacht habt, habe ich mir auch gedacht, das ist eine richtig tolle Sache. Gibt es einen Moment in Afrika oder auch sonst, wo du dieses Thema Artenschutz oder deinen Beruf vielleicht sogar ein bisschen in Frage gestellt hast?
Ja, in Afrika war das sicher ein Thema, die sogenannte Bushmeat-Campaign. Das heißt, es geht um Wilderei. Also hier werden Tiere gewildert zu Nahrungszwecken. Das ist durch einen Fotografen einmal mit heimlichen Aufnahmen, durch einen Mann, das ist auch ein guter Freund von der Jane, aufgedeckt worden. Und daraus haben wir dann in den Zoos zuerst Europa und dann weltweit eine Kampagne dagegen gemacht. Und da werden viele auch artengeschützte und sehr seltene Tiere getötet zum Verzehr nur. Aber wenn es jetzt nur um den Verzehr an der lokalen Ortschaft geht oder ein Camp von den Leuten dort, dann ist das relativ. Aber wenn das dann als Luxusessen nach Belgien oder andere Staaten, nicht nur meinen zu verteufeln, hingehen, dann ist das grenzwertig, moralisch und auch überhaupt. Und da ist dann diese Kampagne gemacht worden und in vielen großen Städten ist das wirklich reduziert worden. Das Problem allerdings, der Schreck, weil wir viel unterwegs waren, ist, dass es in vielen Ländern, eben auch Uganda, auch Ruanda, wo auch hier Gorillas gegessen wurden, diese Wilderei unter der Hand weiterging und eben nicht mehr am Verkaufstisch liegt, sondern unter dem verkauft wird.
Ah, am Schwarzmarkt dann praktisch. Okay.
Und das größte Problem, das wir auch im Amazonas ja hatten, ich bin einmal den ganzen Amazonas von Belém nach Iquitos hinaufgefahren, als Lektor bei einer Expeditionskreuzfahrtschifffahrt.
Das klingt ja allein schon wieder sehr spannend.
Das war es auch. Und da stellt sich immer raus, das ist genauso in Afrika oder in Madagaskar, wenn dort irgendwelche Großfirmen Straßen hineinbauen, sei es am Amazonas, um Holz herauszuholen, sei es in Madagaskar, um seltene Erden zur Küste zu transportieren, dann bedeutet das, dass tausende Arbeiter dorthin kommen. Meistens sind das Chinesen, die dort arbeiten. Ja, und jetzt sind dort mitten im Busch 1000 Arbeiter und arbeiten fleißig. Aber 1000 Arbeiter muss man mal ernähren. Und wenn das weit hinten im Amazonasgebiet ist, kann man sich vorstellen, dass dann 200 Jäger ausrücken und rundherum natürlich alles wildern, was nur geht. Und diese Entwicklungen, die sind also schwer aufzuhalten und die machen das ein bisschen frustrierend, unsere Arbeit.
Es ist ja interessant, wenn du davon sprichst, man merkt, wie dann doch alles zusammenhängt. Man denkt vielleicht gar nicht im ersten Moment dran, ich hole jetzt 1000 Arbeiter daher. Aber wie versorge ich die eigentlich?
Genau.
Und dann ist natürlich eine schnelle Lösung wahrscheinlich.
Ja,
oder eine,
genau, die billigste.
Die billigste auch natürlich, wie immer. Und das ist natürlich schon sehr fatal.
ja, die Hoffnung gibt doch, dass sehr viele Erfolgsmeldungen zu vermerken sind, ganz einfach. Vieles, was fantastisch gut läuft. Und das auch hängt wieder von hauptsächlich von vielen Personen ab. Und so schwierig die Medien sind, die sozialen Medien sind, weil man dort eingedeckt wird, so super ist es für uns, dass wir mit allen diesen Mitkämpfern auf der ganzen Welt direkt verbunden sind. Das heißt, wir haben jetzt immer, zum Beispiel schon bald in Pension, täglich Kontakt mit Sri Lanka, mit unseren Leuten oder in Afrika genauso. Also dieses netzartige Weiterarbeiten und Bestätigen ist enorm wichtig, finde ich. Und das bestätigt, dass unsere Arbeit Früchte getragen hat dadurch auch.
Eigentlich mal ein schöner Aspekt von Social Media, dass genau. Man einfach leichter miteinander Kontakt halten kann und auch eben Ergebnisse sehen kann, die man wahrscheinlich vorher schwer oder nur wenig gesehen hat. Und das waren deine Feldforschungen. Danke schon mal, dass du da ein bisschen durchgeführt hast. Es gibt natürlich viel mehr. Könnten wir wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen drehen, aufnehmen in dem Fall. Aber du hast ja auch viele Jahre im wunderschönen Tiergarten Schönbrunn gearbeitet. Du bist vom jungen Biologen sozusagen zum stellvertretenden Zoodirektor sowie zoologischen Abteilungsleiter geworden. Du hast da zahlreiche Projekte geleitet, habe ich gelesen, und bist auch Präsident der International Elephant Foundation.
Genau.
Und das, muss man ja sagen, als erster Europäer im Vorstand damals gewesen.
Ja.
Sehr beeindruckend. Also das kann nicht jeder von sich behaupten. Und ich kann mir vorstellen, dass der junge Biologe Harry eine andere Perspektive hat, der damals losgezogen ist nach Kriegs sozusagen, als jetzt der Harry, der dann zoologischer Abteilungsleiter war. Wie würdest du das sehen? Wie hat sich deine Haltung im Laufe der Karriere geändert? Also vor allem zu Tieren und vielleicht auch zu Menschen.
Ja, ich habe zuerst vorher nach meiner Promotion 83 dann 12 Jahre an der Universität in Wien gearbeitet. Habe hier als Forscher auch freie Hand und konnte machen, was interessant war und was notwendig mir eben erschien. Und dann 93 hat mich der Dr. Helmut Bechlaner als neuer Direktor vom Tiergarten, um den wieder aufzubauen, quasi von der Uni abgeworben. Und dann bin ich rüber gewechselt in den Tiergarten und hatte dann durch ihn ungleich viel mehr Möglichkeiten, mein Know-how, mein Wissen einzusetzen. Dann begann noch eben projektbezogenes Reisen durch Spezialisierung später auf Elefanten, da wir auch vorher durch zum Beispiel Tiertrainingskurse in Italien, Frankreich, England, USA mein Wissen Schritt für Schritt aufgebaut und mich dann eben auf Elefanten spezialisiert. Dadurch ist das Ganze in ein ganz hohes Potenzial hineingekommen. Meine Möglichkeiten waren da gewaltig.
Und warum eigentlich Elefanten? Warum haben dich die so angesprochen? Hat es einen besonderen Grund oder war das einfach so?
Das war eigentlich, ich habe an der Universität schon tiergartenbiologische Vorlesungen und Exkursionen gemacht und bin in den anderen Zoos, sämtliche deutsche, schweizer, holländische Zoos haben wir da aufgesucht, immer wieder zu den Elefantenleuten gekommen, aus irgendeinem zufälligen Grund. Und dann hat sich das entwickelt. Also das ist mir heute noch nicht ganz so wirklich klar. Auf der anderen Seite wissen mein Team, das mich jetzt in der Pension auch jedes Jahr noch immer besucht, bei uns zu Hause, dass wir genauso Geparden zu meinen Lieblingstieren gehört haben oder Tiger. Und meine Doktorarbeit war über Orangutans, natürlich auch Menschenaffen und dann aber auch eben die Pinguine. Wie ich mich gern bezeichne, als völlig bunter Hund, als Zoologe.
Im besten Sinne.
Danke, der an vielen Themen halt nicht zerstreut, aber verstreut arbeitet.
Du warst ja auch in der Antarktis, gell, glaube ich, oder?
Stimmt. Ja, ja, in der Antarktis und in der Arktis, in beiden. Und Antarktis ist natürlich das Nonplusultra, ein Erlebnis. Auch da wieder als wissenschaftlicher Lektor und war genau wieder am richtigen Platz zur richtigen Zeit in Tristan da Cunha. Das ist eine kleine Insel im Südatlantik. Haben wir 4 Uhr früh am Schiff Alarm gehabt, also die Lektoren, Alarm, sofort zur Brücke. Ist dort ein Sojatanker, also der Soja geladen, ein riesiges Schiff aufgelaufen auf den Nightingale, auf die Nebeninsel. Und das Öl blubbert hinaus.
Ei.
Wahrscheinlich hätte ja niemand was überhaupt erfahren, dass das passiert, wenn wir nicht dort gewesen wären, auch am Schiff. Und dann ist eine ganze Rettungskette mit Südafrika, wo ich eben auch schon vorher war, Spezialisten, die ölverseuchte Vögel reinigen können, zum Beispiel Magen auspumpen, das ist ja alles nicht so einfach. Und dann ist eine ganze Kette losgetreten worden und auf der Insel leben ja nur 150 Personen, Engländer. und haben dann Spendengelder aufgetrieben und da ist viel gemacht worden, die Bevölkerung mitgeholfen etc. Und man muss sich vorstellen, so, da schwimmt das Öl oben auf der Meeresoberfläche, der Wind geht und dann bläst und diese Pinguine, das sind Felsenspringer übrigens, eine spezielle Art, die gefährdet ist, die schwimmen vom Futterholen zurück und am Ufer, wo das Öl angebrandet wird, tauchen die auf und brennen die Augen, mal völlig. Dann holen sie tief Luft, atmen die Aerosole ein, die an der Wasseroberfläche wie ein Dampf sind, verätzen sich die Lungen und mit viel Glück hüpfen sie dann noch auf die Felsen rauf und dann kleben die Federn zusammen fest und sie verlieren den Kälteschutz. Also man muss sich vorstellen, was so ein Vogel wirklich erlebt, wenn er in so ein Desaster hineinkommt. Es sind auch, was weiß ich, 20.000 gestorben oder sowas. Und viele aber auch durch die Bemühungen der lokalen Bevölkerung gerettet worden.
Wahnsinn. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Zahl ist, auch 20.000. In dieser furchtbaren Geschichte eigentlich, wenn man so sagen will, wenigstens ein Lichtblick, dass auch Menschen da waren, die geholfen haben. Das gibt mir dann auch manchmal Hoffnung, wo ich mir denke, aber es gibt auch die andere Seite.
Ja.
Wo wir gerade bei einem nicht so schönen Thema sind. Wie gehst du dann eigentlich mit dem Vorwurf um, dass einige oder viele sagen, Zoos seien ja so unter Anführungszeichen bessere Gefängnisse für Tiere. Wie siehst du das?
Ja, ich bin selbst oder war und bin immer auch sehr zookritisch. Mit dem Bewusstsein, dass ich das bin, hat die EASA, die Europäische Zooorganisation, mich sogar als Screener, also Überprüfer seiner Mitglieder jahrelang eingesetzt. Das war zusätzlich noch ein Job von meiner Seite in Europa. Und es ist schon so, dass viele Zoos sehr modern geworden sind, sehr aufgerüstet haben. Was die meisten Kritiker glauben, ist immer, dass die Größe wirklich ausmacht. Das ist bei manchen Tierarten richtig, bei manchen aber auch nicht. Wir sprechen immer davon Einrichtung. Es ist auch ein Mensch fühlt sich in einem 300 Quadratmeter großen Saal als Wohnung, wo nichts drinnen ist, nicht wohl. Wenn 10 Sitzgarnituren drinnen sind, Bilder, Bücher, dann ist schon was anderes. Und das erleben die Tiere auch. Der Elefant, an der große Anlage, nichts ist drinnen, fadisiert er sich. Wenn er Bäume hat, Reibmöglichkeiten, die einem nicht nur zur Beschäftigung, sondern zur Hautpflege wichtig sind, und Schlammbad hat, Wasserbad hat, und Vielfalt an Futter kriegt, dann ist das für deine Beschäftigung. Und das ist genau das Stichwort. Beschäftigung ist gleich Enrichment. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Den Tieren darf nie fad werden. Nicht um Punkt 9 ist Futter, sondern sie müssen überrascht sein. Heute gibt es einmal um 10, heute gibt es früher, dann gibt es später. Und so sind die Tiere dauernd aktiv und verstumpfen nicht ab. Also das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt ist noch immer so, das haben wir immer auch erlebt in der Praxis, dass die Leute ganz anders beeindruckt sind, wenn sie ein Tier lebend vor sich haben, auch wenn es stinkt, weil dort ja, in der Anlage ein Kothaufen liegt, als wenn man es nur im Fernseher sieht, sozusagen. Vom Punkt vom Artenschutz her ist ein wesentlicher Punkt, weil man viele Leute motivieren kann auch. Auch im Tiergarten Schönbrunn. Wir hatten ja unzählige Artenschutzprojekte in ganzer Welt. Die hätte man ohne Zoo gar nicht finanzieren können. Der Tiergarten Schönbrunn war in den 90er Jahren furchtbar. Einer der schlimmsten Zoos Europas. Und nach dem Wiederaufbau durch Helmut Bechlaner ist er zum modernen Zoo geworden mit einer wirklich qualitativen Tierhaltung. Und damit konnte man auch Geld verdienen und auch Spenden lukrieren von den Leuten, um Artenschutzprojekte umzusetzen, die vielerseits erfolgreich waren. Da geht es aber nicht nur jetzt darum, Elefanten in Asien, Gorilla in Afrika, sondern uns war es dann mit großen Volieren möglich, im Tiergarten Habichtskäuze zu züchten. Das sind einheimische Tiere, die auch fast ausgestorben waren. Und allein in Wien zu meiner Zeit haben wir 32 junge Habichtskäuze gezüchtet. Die sind alle ausgewildert worden in Österreich und haben die zweite, dritte Generation jetzt. Das heißt, es passieren natürlich nicht hunderte von Projekten in einem Zoo, aber doch viele Projekte. Und dann ist ja das, wie ich schon erwähnt habe, Artenschutz alleine funktioniert überhaupt nicht. Man muss Regionalschutz machen. Und wenn man dann also so ein Tier dort wieder isst, dann hilft es auch den anderen Tierarten, die dort leben.
Ein Ökosystem.
Ein Ökosystem. Also nicht nur einzelnes Tier, hurra, das brütet jetzt, sondern dort muss man die Region schützen. Und dann sind ja alle Tiere betroffen, ob das der Hirschkäfer ist, oder irgendein anderes Tier, dem ist dann allen geholfen.
Das ist sehr schön und ich glaube, vielleicht weiß man auch wirklich viel nicht darüber, aber man denkt nicht, dass aus so einem Zoo eben, wie du sagst, nicht nur die Tiere, die wirklich dort sind, sondern passiert ja auch ganz viel drumherum mit verschiedenen Projekten. Es ist auch ganz interessant, bevor wir uns getroffen haben, waren die Emily, die heute unser Social Media machte, und ich auf ein Café. Und wir haben dann auch darüber geredet, als wir Kinder waren, hat uns der Zoo schon viel gegeben, weil man diese Tiere dann kennenlernen konnte und doch auch ein bisschen eine Sichtbarkeit, sage ich mal, da war. Weil sonst sieht man solche exotischen Tiere ja oft nur eben im Fernsehen oder aus Magazinen oder sonst was. Und das macht schon was, glaube ich, für das Bewusstsein, wenn du sowas mal erlebst. Und der Instagram-Kanal eben von Tiergarten Schönbrunn ist sowieso ein Highlight, auch bei mir im Feed immer. Wir haben ja auch schon vorher kurz geredet, die Elefanten, das Elefantenbaby, das jetzt gekommen ist, genau, ist ein Highlight.
Ja, richtig, so ist es.
Wichtig zu erwähnen, natürlich gezeugtes Baby-Elefant. Ja. Natürlich gezeugter Baby-Elefant.
Genau.
Mir war gar nicht so bewusst, das ist unter Anführungszeichen recht einfach, weil eben, ich fühle mich in einem leeren Raum wirklich auch nicht wohl. Also da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Bei Tieren denkt man nicht an Einrichtung, an Forderung auch mit Spielen und eben verschiedene Zeiten. Man glaubt, die brauchen strikte Rahmenbedingungen. Ist natürlich nicht so. Aber was braucht ein Zoo für dich, um zukunftsfähig zu sein?
Also prinzipiell muss ein heutiger Zoo ein ausgewogenes Konzept haben, wo er hin will. Also ein Masterplan, wo er hin will, wo er auch richtige Entscheidungen für die richtigen Tierarten trifft und dann ganz einfach auch versucht, eben viele Projekte zu machen, durchzuführen. Das ist aber den meisten Zoos nicht wirklich ausreichend möglich. Mhm. Das heißt, man muss hier schon Abstufungen machen, dass nur die großen Zoos wirklich erfolgreich Geld zusammenbringen, um das irgendwo eben einzusetzen. Und hier muss noch ganz einfach viel mehr gemacht werden. Es wird immer von Kritikern, heißt es immer, ja, die machen Geld mit Baby, die sie zeigen, der Aufwand, den ein Elefantenbaby zum Aufziehen benötigt, der kommt also nie rein. Das heißt, die Geldmacherei ist nicht mit Jungtieren zu machbar, was immer wieder unterstellt wird. Und Jungtiere braucht man aber, um eine Familie, eine Population zu erhalten. Und diese Populationen werden international koordiniert. Ich war Koordinator für die Elefanten und die Pinguine, um die Zucht auch qualitativ zu halten. Es genügt nicht nur, mit 5 Tieren jetzt da zu züchten, 30 Jahre lang und sich zurückzulehnen, sondern man muss genetisch das Ganze durchführen. Und da gibt es bei vielen Zoos auch durchaus noch Nachholbedarf.
Ich merke ja schon, je länger wir eben miteinander sprechen, du hast schon viel mit der Jane Goodall ja auch gemeinsam, für mich zumindest auch, wie ihr eure Arbeit seht, wie ihr die angeht, wie ihr eure Berufung auslebt, sage ich jetzt einmal. Wie würdest du eure Verbindung beschreiben? Oder gibt es etwas, das dich an Jane besonders beeindruckt?
Ja, also was mich wirklich beeindruckt ist, dass sie unaufhörlich marschiert, wie mit Batterien gejagt. So viele Tage im Jahr, das ist für mich unglaublich. Also ich brauche da jetzt, ich bin um vieles noch jünger, aber ich brauche da schon meine Ruhephasen und Ruhezeiten. Wir haben uns ja kennengelernt in den 80er Jahren mit einem Schimpansen-Thema. So einige Jahre nachdem der Skandal war, dass da die Schimpansen, über 40 Schimpansen bei einer pharmazeutischen Firma waren. Also hat das begonnen. Und später, ein paar Jahre später, wurde ich dann durch Europa geschickt, um ein bisschen die Schmuggellinien aufzudecken und anzuschauen. War sehr, sehr schwierig natürlich auch. Und dann ist viele Jahre später, und da haben wir uns kennengelernt und dann sporadisch getroffen. Meine beste Erinnerung war immer, ich habe sie in London mal besucht, hat sie ein kleines Büchlein vorgestellt und ich bin unten bei der Botschaft mein Auto hin, habe geparkt. Dann sind wir da kurz Tee trinken gegangen, weg von der Veranstaltung. Dieses Tee trinken hat 2 Stunden gedauert.
Das Kurze.
Und das Plaudern. Und wie ich zum Auto gekommen bin, war so im Bündel, so 10, 15 Strafzettel auf dem Auto. Das war der teuerste
Besuch. Ich wollte gerade sagen, das teuerste Tee trinken wahrscheinlich bis dato.
Weil ich konnte gar nicht gleich bezahlen oder was. War schon gerade, dass ich den Flug überhaupt erwischt habe und schnell weg. Und dann ist das nachgeschickt worden und dann war die Strafe, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie hoch, aber das war beträchtlich.
Aber ich hoffe, es war es wert.
Genau. Und später ist er dann in Gänsendorf, der Safari-Park, in Konkurs gegangen. Dann war ich beauftragt, vom Land in Österreich das nur am Laufen zu halten, bis das aufgelöst wird oder ein neuer Besitzer sich findet oder was immer. Das ist alles schief gegangen und dann ist Jane Gott sei Dank wieder ins Spiel gekommen. Die übrig gebliebenen Schimpansen, wohin damit? Ne? Und sie hat dann den Durchbruch gehabt, auf Hauser Kontakt aufzunehmen, hat sie mit dem auch prächtigst verstanden. Ist es gelungen, ihm das nahezubringen, das Projekt. Und er hat dann wirklich dort unten das Gänsendorf, diese Primatenstation übernommen und gerettet. Hat dann mit mir zusammen Gehegeplanung gemacht, große Freianlagen, weil die hat sie vorher nicht gegeben. Und ja, jetzt haben die dort ein Zuhause und ihr Ableben gefunden. Das ist der Chain zu 100% anzurechnen.
Also eure Wege sind verbunden geblieben.
So ist es, ganz genau.
Sehr schön. Ich finde es ganz spannend, wenn du so erzählst von Schmuggler und so. Klingt ja manchmal ein bisschen wie ein Privatdetektiv auch, was du da gemacht hast. Gab es da auch so gefährliche Situationen? Oder?
Nein, diesbezüglich gefährliche Situationen hatte ich keine. Bin dann später gerichtlich bei einer Sachverständiger für Artenschutz geworden und habe im Zusammenhang mit Schmuggel, irgendwie schließt sich, die Themen schließen sich ja doch irgendwie zusammen, dann Sendungen, Importe auch am Flughafen überprüft, was da drinnen ist. Da geht es um Jagdtrophäen oder eben Tierschmuggel lebender Tiere. Da waren die einigsten gefährlichen Dinge am Anfang nur, dass wenn man Kisten geöffnet hat, die aus Indien oder irgendwo gekommen sind, wo Schlangen drin waren, dass dann Giftschlangen leer herumgelegen sind drin, weil sie aus den Leinensäckchen ausgebrochen sind oder die Verpackungen eben nicht gut genug waren. Das war eigentlich die einzige in die Richtung, wo es ein bisschen gefährlich ist. Ansonsten Gott sei Dank nicht. Und um das dann weiterzutreiben, 10 Jahre später, 15 Jahre später, haben wir dann eine enge Zusammenarbeit gefunden mit der Zollbehörde, mit den Hunden, den Suchhunden. Und dann sind Suchhunde für den Artenschutz ausgebildet worden. Das heißt, es gibt jetzt auch in Schwechat 2 Suchhunde noch, die also Reptilien, Papageien, aber auch Elfenbein erschnüffeln können.
Wahnsinn.
Und es gibt regelmäßig auch Funde und Beschlagnahmungen. Das heißt, die Truppe arbeitet gut weiter. Das Ganze hat im Tiergarten Schönbrunn bei mir begonnen, wo wir die Tiere auf diese Gerüche hintrainieren konnten.
Wahnsinn, also das habe ich auch noch nie gehört. Das ist auch ganz neu für mich. Da hast du wirklich was verändert. Das ist schon toll, glaube ich, wenn man auf seine Karriere so ein bisschen zurückblickt und man schon das Gefühl hat, man hat hier etwas hinterlassen. Und das habe ich bei dir wirklich das Gefühl, das finde ich großartig. Aber du hast ja auch ein schönes Buch mitgebracht, das du und deine Frau Gabi geschrieben habt. Und soweit ich weiß, hat die Jane ja sogar das Vorwort dazu geschrieben.
Ja, genau. Da bin ich ganz stolz und froh, dass sie das Vorwort geschrieben hat. Und bei dem Vorwort sieht man auch eines, nämlich unsere gemeinsame Liebe an einem Foto. Da ist die Jane, die Gabi, ich und unser Setter, unser Englisch-Setter noch dazu. Das heißt, sie hat ja wahnsinnig gern Hunde auch, hat viel Stimmt. Zeit auch Hunde gehabt. Und diese Liebe hat uns da auch irgendwie vereint, zusätzlich noch zu den Schimpansen und den edukativen Programmen etc. Und die waren natürlich auch immer dabei.
Für unseren lauschenden Zuhörer da draußen, das Buch heißt übrigens Im Einsatz für gefährdete Arten. Haben wir auch in unseren Shownotes dann drinnen, für alle, die das interessiert. Und ich glaube, wir alle merken jetzt schon, du bist eng mit dem Jane Goodall Institute Austria verbunden. Du bist ja sogar Ehrenbotschafter. Und deine Frau Gabi ist ebenfalls im Vorstand aktiv. Was bedeutet dir diese Verbindung persönlich? Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, die Arbeit des Jane Goodall Institute Austria zu unterstützen? Vielleicht gerade jetzt.
Ja, das Bewundernswerte an Jane ist, dass sie mit ihren Leuten, mit guten Leuten weltweit ein Netz aufgebaut hat. Das ist das eine. Und genauso vielfältige Projekte, auch so ein bisschen bunt, wie ich es bin, viele Projekte unterstützt und möglich macht und fördert. Die Bildung, die Education. Und das macht sie ja auch mit ihren schon Kinderwaruz und Schutz, Kinderprogrammen, die genau nämlich, wie sie auch heißt übersetzt, an der Wurzel ansetzt bei den Kindern. Und das ist eine wichtige Geschichte, da können wir noch so viel uns wünschen im Artenschutz, wenn die Kinder nicht rechtzeitig das lernen, begreifen und dann hoffentlich auch Dinge umsetzen. Und deswegen ist es wichtig, auch Jane, aber auch ihre Institute völlig zu unterstützen, dass dieses System auch immer weitergehen wird. Mitglied werden, helfen, spenden, das sind alles Dinge, wo man wahnsinnig helfen kann.
Und ich glaube, das ist der perfekte Moment, um zu sagen, wenn dir da draußen dieser Podcast gefällt und du auch aktiv etwas beitragen möchtest, dann werde BeChain-Mitglied. Schon ab 8 € im Monat unterstützt du damit Schimpansen, Kinder, Natur- und Artenschutzprojekte und vieles mehr. Alle Infos dazu findest du auf janegoodall.at oder in unseren Shownotes. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. So, aber zurück zu dir, lieber Harald. Bei deiner Arbeit ist es ja auch so, zumindest so wie ich es wahrnehme, dass das sehr auf langfristiges Denken ausgelegt ist. Also bei dir sind ja auch nicht immer gleich Erfolge sichtbar. Wie hast du Geduld gelernt, wenn Dinge jetzt nicht so schnell vorangegangen sind, wie du dir das vielleicht gewünscht hättest?
Ich habe auch heute noch keine Geduld.
Okay, das kann man auch so nehmen, ja.
Erfolge zu sehen oder was, ist dann wieder was anderes. Mhm. Das braucht Zeit. Aber das Umsetzen, den Versuch zu starten, zu agieren, das muss so schnell und bald wie möglich, wenn es durchdacht ist, losstarten.
Verstehe ich. Ja, ich glaube, das kann ich auch nachvollziehen. Aktiv werden will ich auch immer gleich sofort, aber eben den Erfolg darf man wahrscheinlich nicht sofort erwarten. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in meinem Beruf auch oft irgendwie sehe mit Unternehmen oder Kundinnen, dass Ergebnisse oft nur daran gemessen werden, ob sie sofort erfolgreich sind. Und ich glaube, das ist schon schade heutzutage, dass man gewissen Dingen keine Zeit mehr gibt. Und manche Dinge brauchen Zeit.
Genau. Und das beste Mittel, auf Zeit zu warten, ist Elefanten zu züchten, weil die Tragzeit fast 2 Jahre ist.
Wahnsinn.
Also da muss man warten.
Ja, vielleicht sollte das ein Workshop für UnternehmerInnen sein. Ja, ich weiß nicht, mal 2 Jahre so einen Elefanten zu betreuen. Was würdest du gern jungen Menschen mitgeben, die sich heute für Tiere, Artenvielfalt oder unseren Planeten einsetzen wollen oder eben vielleicht sogar einen Beruf, wie du ihn hast, einschlagen wollen?
Meine Karriere, wenn man so schön sagt, oder mein Job, war viel mit Glück verbunden. Und neben dem Lernen und Kursen machen und abschauen, nützt das alles nichts, wenn man nicht eine Portion Glück hat, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, ganz einfach ist. Aber man soll es trotzdem versuchen. Und es ist natürlich dadurch auch so, dass dann die Konkurrenz groß ist und die Besten halt Jobs kriegen, muss man dazu sagen. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo es auch viele Themen sind von Regierung, Land oder auch von Regionalkommunen, Nachfrage nach Ökologen, Biologen, gibt es natürlich immer wieder Chancen auch für Jobs zu bekommen. Und es ist das wichtigste Engagement, ganz einfach zu zeigen, anfangen irgendwo mitzuarbeiten, wo es interessant wird, um dann vielleicht zu dem Thema hineinwachsen zu können. Das ist, glaube ich, die Chance, dass man auch einen Job beginnt, der für denjenigen interessant ist.
Ich glaube, die Frage, ob du deine Karriere, wenn du jetzt sozusagen in der Zeit zurückgehen könntest, die Karriere nochmal wählen würdest, kann ich mir sparen, so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe. Ich glaube, du würdest alles genauso wieder machen.
So ist es.
Und zum Abschluss habe ich jetzt noch 2 kleine Fragen bzw. Bitten an dich. Wir sammeln nämlich immer so inspirierende Zitate unserer Gäste. Hast du einen Leitsatz oder ein Motto oder einen kurzen Gedanken, den du mit mir, aber vor allem mit unserem zuhörenden Gast da draußen teilen möchtest?
Ja, eine Prämisse für mich war, prinzipiell einmal alle Informationen zu sammeln, zu kriegen, was gibt über ein Thema, aber nichts davon jetzt einmal vorbehaltslos zu glauben, sondern wirklich zu schauen, was kann ich überprüfen. Ich glaube, gerade heute mit der Vielfalt der Medien und des Internets muss man sehr, sehr vorsichtig sein, jetzt tatsächlich etwas zu glauben, was geschrieben ist. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt überhaupt.
Da hast du ganz recht. Und da kommt natürlich der Biologe in dir durch. Aber da hast du absolut recht. Also ich merke das auch. Ich glaube gerade, das wird wirklich ein Thema unserer Zukunft sein. Informationen als valide zu deklarieren, wird immer schwieriger, weil du bekommst unterschiedliche Informationen. Jetzt mit der KI, die kann ja schon Bilder auch generieren. Du weißt ja nicht mehr, was du glauben kannst und was nicht. Deswegen, ich glaube, da wird wirklich stark gefordert sein, dass jeder von uns und jede dementsprechend darüber nachdenkt, wie ich das verifizieren kann. So, und letzte Frage. Was würdest du Jane sagen, wenn du heute jetzt nochmal mit ihr hier zusammen vielleicht auf einen Tee sitzen würdest?
Ja, ich würde mich freuen, sie wiederzusehen und würde sie trösten. Nämlich trösten, dass erst in 3 Stunden einen Single Malt Whisky geben wird.
Ich dachte, jetzt kommt was ganz anderes. Das hast du jetzt sehr gut gemacht. Du bist ein Schauspieler auch noch. Sehr gut. Ja, ich glaube, da hätte sie jetzt sehr gelacht und wäre dabei gewesen. Ja, vielen Dank, lieber Harry. Also das war jetzt wirklich ein super spannendes, aufschlussreiches Gespräch. Ich habe da jetzt wahnsinnig viel mitgenommen. Es war echt beeindruckend, deine jahrzehntelange Erfahrung und Einsichten zu hören. Also danke einfach für die Perspektiven, die du mir und mit unserem Zuhörer oder Zuhörerin da geteilt hast.
Ich danke für das extrem nette Gespräch mit dir.
Und auch an dich da draußen von Herzen danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teil sie unbedingt mit Freunden, Familie, erzähl, was du daraus mitgenommen hast und lass uns auch gerne einen Kommentar da. Denn auch das ist eine riesige Unterstützung. Und wir verabschieden uns jetzt und ich freue mich, wenn du nächste Folge wieder reinhörst.